Gnade und Frieden von dem, der da ist, der da war und der kommen wird, unser Herr, Jesus Christus. Lasst uns still werden vor dem Wort Gottes. Wir hören das Wort zur Verkündigung aus dem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 3, Verse 3 bis 6. Es ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber und uns etwas zurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Herr segne dieses sein Wort an uns. Amen. 1536, also das ist schon eine Weile her, ja, 1536 hat Martin Luther in Eisleben ebenfalls über genau diesen Text gepredigt. Und er hat das mit Widerwillen getan. Warum? Er meinte, dieser Text, der ist nichts fürs Volk, also für die Gemeinde. Weshalb? Weil in diesem Text schon, das würde ich jetzt mal so formulieren, fast eine politische Botschaft drin steckt. Und Martin Luther, obwohl Reformation und alle ihre Spätfolgen, war keiner, der politisch predigen wollte. Er wollte Evangelium verkündigen. Die gute Botschaft des Heilandes, Jesus Christus. Das war sein Hintergrund. In der Kirche Auerswalde, wo ich herkomme, da trifft sich regelmäßig die SBI. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, was das ist. SBI heißt Sächsische Bekenntnisinitiative. Diese Treffen, die beginnen, das sind immer Abendgottesdienste und beginnen mit, also Sakramentsgottesdienste, beginnen mit Abendmahlsfeier, wozu die ganze Gemeinde auch immer eingeladen ist. Und ich habe auch schon manchmal teilgenommen. Die SBI, die Sächsische Bekenntnisinitiative, das ist eine Vereinigung von geistlichen Menschen, von Theologen, die sich für die Geltung von Schrift und Bekenntnis in der sächsisch-evangelisch-lutherischen Kirche einsetzt. Ich weiß nicht, wie viel zu dieser Vereinigung gehören, aber es sind viele, Pfarrer und auch viele andere. Ich will jetzt nicht weiter auf den Hintergrund eingehen, worum es die gibt und wie das gekommen ist. Es hat was mit dem... ich gehe nicht weiter darauf ein, ist egal. Sächsische Bekenntnisinitiative sind Geistliche, die genau sich im Wort Gottes auskennen und dafür eintreten. Wir würden sagen, ja, Bibeltreue. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, was sind für Sie bibeltreue Gläubige, Menschen? Was würden Sie antworten? Bibeltreu. Es sind Leute, denen die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, heilig ist. Eben die Heilige Schrift. Aber was hat das nun mit unserem Text hier zu tun und mit Martin Luther? Dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Buchstabe tötet. Kann das wirklich sein? Mit dem Buchstabe ist die Heilige Schrift gemeint. Die soll töten, Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von Ihnen an seinen Taufspruch oder Konfirmationsspruch oder Ehegelöbnis, was es da alles so gibt. Mein Konfirmationsspruch: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Römer 1, Vers 16. Also was denn nun? Was denn nun? Tötet der Buchstabe oder macht er selig? Es ist eine Kraft, die selig macht. Und vielleicht merken Sie jetzt, worauf ich, was ich andeute, was mich so bewegt hat. Und ich habe es sicherlich auch ein bisschen überzogen, aber so funktioniert auch Politik. Vor der Wahl ist nicht nach der Wahl. Der Buchstabe, der kann missbraucht werden. Die Heilige Schrift kann missbraucht werden. Und deshalb wollte Martin Luther nur ungern über dieses Empfehlungsschreiben des Apostels Paulus predigen, denn das ist es. Paulus wurde persönlich diffamiert, klein gemacht, gedemütigt, nicht anerkannt und brauchte für sein Apostelamt, für seine, ich sage jetzt mal, Vollmacht, eine Rechtfertigung. Eine Rechtfertigung seiner Person und seines Apostelamtes. Und dort wird es sofort schwierig. Wenn du persönlich dich rechtfertigen musst, da wird es schwierig. Weil, warum? Weil es hat was plötzlich mit deiner Person zu tun und nicht mehr mit der Heiligen Schrift, nicht mehr mit Gott. Eine schwierige Situation. Was war die Rechtfertigung des Paulus? Die Gemeinde. Es ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst. Was für eine Wertigkeit. Die Gemeinde, ein Brief Christi. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir uns dessen noch heute bewusst sind. Die Gemeinde ist ein Brief Christi, geschrieben an die Menschen, die mit uns zusammenleben, die mit uns zusammenarbeiten, auch verwandt sind und noch vieles mehr. Wir sind die Botschaft von Jesus an Sie, ein Brief Christi. Obwohl, ich denke hier, die Kirchgemeinde Niederlichtenau, bei euch funktioniert das mit dem Zusammenleben. Ihr seid tatsächlich der Brief Jesu Christi an die Menschen hier im Ort und darüber hinaus. Und da gibt es ja noch eine Steigerung. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Das ist so meine Art, Bibeltexte ein bisschen auseinanderzunehmen. Ja? Was ist gemeint mit steinernen Tafeln? Das ist direkt die Stütze unter mir, auf der stehe ich. Das ist dieser Mann, Mose, mit den beiden Tafeln, die Gott selbst gehauen hat. Sie wissen, was damit gemeint ist. Okay, Mose hat die dann in seinem Frust, in seinem Ärger zerdroschen, diese Tafeln, und musste sie dann nochmal neu machen. Aber das sind diese Tafeln, geschrieben. Und Sie wissen, was das ist, was da drauf steht. Die 10 Gebote, der Dekalog, ist heute, ich möchte sagen, Grundlage des humanen menschlichen Zusammenlebens. Ja, Sie merken schon, da nehme ich mich schon ein ganzes Stück zurück. Grundlage des humanen, des menschlichen Zusammenlebens, nicht nur des christlichen, auch schon des menschlichen. Ich habe die bei mir immer am Computer, diese 10 Gebote, ein bisschen eine moderne Form, sieht so aus bei mir. Ich kann sie Ihnen noch mal ganz kurz, wenn Sie es, aber Sie kennen sie ja. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Markt, Vieh, noch alles, was sein ist. Es ist noch ein bisschen mehr dazu, aber keine Götter, anderen Götter haben. Wie oft denke ich an mein persönliches Wohlbefinden? Könnte es sein, dass dort schon die Anbetung eines anderen Gottes beginnt? Den Namen Gottes nicht missbrauchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Verschweigen des Zeugnisses Gottes in deinem Leben, ob das schon zum Missbrauch zählt. Den Feiertag heiligen. Das meint, an diesem Tag jetzt nichts anderes im Sinn zu haben, als die Gemeinschaft zu suchen mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Vater und Mutter ehren. Kann schwierig werden, wenn in einer Familie zwei Mütter da sind oder zwei Väter. Nicht töten. Jesus sagt, du kannst mit dem Mund schon töten. Nicht die Ehe brechen, dahinter steht Begehren. Begehren, Begehren. In einer Welt, die uns Begehren spiegelt als Ziel. Also das ist der Buchstabe, die steinernen Tafeln. Und auch wenn wir vieles von diesen Geboten, auch ich eingeschlossen, überhaupt nie schaffen, also ja, wir können uns nicht selbst retten. Aber wir wissen durch diese Tafeln, was gut und was böse ist. Und ich glaube, es weiß die gesamte Menschheit. Auch wenn viele das ja, anders leben. Aber nun spricht Paulus von fleischernen Tafeln des Herzens. Geschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes auf fleischerne Tafeln der Herzen. Was ist nun damit gemeint? Die Antwort ist super einfach. Wirklich super einfach. Zwei Worte. Gelebte Liebe. Gelebte Liebe. Das gilt für jedes Gebot und auch für vieles mehr. Dort, wo wir Liebe leben, wo wir das hinbekommen oder wo es uns selber begegnet. Das Fleischerne, das Herzliche. Gelebte Liebe wiederum, die ist auch nicht so einfach. Kann man ja, da geht es ja nicht um Gefühle. Es geht nicht um romantische Liebe. Es geht auch nicht um Sympathien oder um Vorstellungen von Liebe. Gelebte Liebe ist etwas anderes. Ich sehe das manchmal, und das auch in Ihrer Gemeinde ist das wirklich super gut, dass es so die Anbetungszeiten gibt. Vielleicht mit moderner Musik, Instrumenten, aber grundsätzlich diese Sehnsucht anzubeten. Gelebte Liebe. Birgt die Gefahr, in einem zeitlich begrenzten Raum zu sein. Gelebte Liebe will ich in meinem Leben finden. Nicht nur in dieser Zeit der Anbetung. Aber die Sehnsucht ist in mir und in Ihnen sicherlich auch. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Es ist nicht so oft bei mir, dass dieses Mal war es aber so, dass Gott mich an etwas erinnert hat. Das ist wirklich nicht so oft bei mir. Predigten sind normalerweise wirklich Arbeit, Vorbereitung, Durchdringen des Textes, das eigene Reflektieren, was in mir sich bewegt oder tut. Aber dieses Mal hat mich Gott an ein Buch erinnert. Ich habe es mitgebracht. Das Merkwürdige daran ist, und deswegen sage ich Ihnen das jetzt auch, das Buch habe ich bestimmt vor 40 Jahren mal gelesen und seitdem nie wieder. Ich hatte auch Mühe, das zu finden im Regal. Ein Buch, was in unserer Familie in den 80er Jahren gelesen wurde. Also am Anfang unserer Familiengründung, unserer geistlichen Entwicklung. Das Buch von 1981, das heißt, Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna. Sicherlich, ich sehe schon, einige von Ihnen kennen das auch. Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna, von 1981. Und weil mich Gott an dieses Buch erinnert hat, können Sie sich vorstellen, man sitzt da am Computer, schreibt die Predigt und plötzlich musst du an dieses Buch denken. Du weißt genau, wie es aussieht. Du weißt nur nicht, wo es ist, weil du es 40 Jahre nicht angeguckt hast. Aber du weißt, es ist da, du weißt, wie es aussieht. Und dann dachte ich, wenn mich Gott an dieses Buch jetzt erinnert, muss für die Gemeinde hier in Niederlichtenau, für diese Predigt jetzt, da muss was super Wertvolles drinstehen. Da habe ich mir ein Lineal geholt und einen Stift, um alles anzustreichen, was ich Ihnen jetzt gerne sagen möchte. Und dann war es nur ein Satz. Ja. Und den lese ich Ihnen jetzt vor. Anna, also ein kleines Mädchen, sagt zu Finn, es gibt da ein bisschen eine Vorgeschichte. Finn sammelt die von der Straße auf, dieses kleine Mädchen ist vollkommen verwahrlost. Und jedenfalls sagt die zu ihm, er hat sie bei sich aufgenommen, sie leben zusammen. Anna sagt zu Finn, du hast mich lieber als sonst irgendwer. Und ich habe dich auch lieber als sonst irgendwer. Aber mit Mr. Gott ist das anders. Siehst du, Finn, Leute lieben von außen rein und sie können von außen küssen, aber Mr. Gott liebt dich innen drin und kann dich von innen küssen. Also von diesem Satz war ich wirklich überwältigt, dass ein fünfjähriges Mädchen vermittelt mir oder uns diese Weisheit. Gott liebt als Einziger von innen. Und er kann dich als Einziger von innen berühren. Das ist gelebte Liebe, erfahrene gelebte Liebe. Und diese Liebe, die geht wirklich ins Herz. Das hast du dein Leben lang. Und wird dort für alle anderen, die das wahrnehmen, zur gelebten Liebe. Du kannst davon nicht mehr schweigen. Oder zumindest prägt es dich, dass dir jeder das irgendwo abspürt. Gott hat dich von innen berührt. Geschrieben. Mit dem Geist des lebendigen Gottes auf Herzen. Und solches Vertrauen haben wir durch Christus, sagt Paulus. Warum? Weil er, Jesus, die Handschrift Gottes in meinem Herzen ist. Jesus ist diese Handschrift seiner Liebe in mein Herz, in ihr Herz, in dein. Ich habe das meiner Frau schon manchmal gesagt und der eine oder andere von Ihnen weiß das bestimmt auch. In ihrer Gemeinde hier gibt es, haben Sie vielleicht heute sogar schon gemerkt, zwei besonders liebenswerte Kinder. Ich weiß, alle ihre Kinder sind liebenswert und auch in besonderer Weise. Das ist klar, ja. Aber für mich sind es zwei besondere. Es sind eben meine beiden Enkeltöchter, die Annie und die Melea. Und ich habe eben mit meiner Frau darüber gesprochen, weil die das mir abspürt, dass wir eine besondere Beziehung haben. Woran liegt das? Was macht diese beiden Mädels, ich weiß, Kinder können auch anders sein, aber was macht diese beiden Mädels so liebenswert für mich? Was macht ihre Kinder so liebenswert für sie? In ihnen, in diesen beiden, begegnet mir meine eigene Sehnsucht. Diese kindliche Reinheit. Diese Unversehrtheit. Dieses in keiner Weise berechnend, Diese Liebe, das ist es, was meine eigene Sehnsucht ist. Ihre vielleicht auch, sicherlich. Und das ist es, was Gottes Wesen in uns, in mir anspricht und verändert. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, haben wir von uns gehört. Was ist mit dem? Er wird nicht hineinkommen. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, und damit ist all das gemeint, was ich gerade gesagt habe, wird nicht hineinkommen. Aber für dich und für mich hält er es bereit. Das lässt mich innerlich, bildlich gesprochen, in Dankbarkeit niederknien. Er hält es für dich und mich bereit. Manchmal muss es da vielleicht Zerbruch geben, Reue, Demut. Sie kennen dieses viel gesprochene Wort Umkehr, aber das ist gemeint. Manchmal muss es Heilung geben. Wie schwer war ich wirklich, ich habe an dieses Schwert dort gedacht. Dachte ich heute früh, was ist das für ein martialisches Bild? Aber wie schwer war ich in meinem Herzen verwundet, als Gott uns unseren ältesten Sohn, bis heute, manchmal muss es erst Heilung geben. Manchmal Versöhnung. Und vielleicht noch anderes. Aber das ist es, was Gott bereithält. Die Liebe innen im Herzen, diese Berührung durch Jesus. Er hat alles erfüllt, was dafür nötig war. Das durchschauen wir ja gar nicht, was im Himmlischen nötig ist, damit das Irdische andocken kann. Er hat alles erfüllt, unser Herr. Und ich wünsche es uns, Ihnen, dir, dass wir das erleben. Immer wieder und immer mehr. Mehr und mehr. Halten wir uns dieser Liebe Gottes hin. Halten wir uns Jesus hin. Das ist mein Wunsch und das Ende meiner Predigt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.